Also ich grüße Sie. Sie sehen hier das, was noch aussteht in diesem Semester. Ich habe Ihnen das letzte Mal über Hegel gesprochen. Zu Beginn haben wir über Datenbanken noch gesprochen im Zusammenhang mit Wissensgesellschaft und entsprechend institutionellen und sozialen Implikationen. Ich habe auch kurz angefangen, etwas über Heidegger zu erzählen. Das wird die Hauptthematik dieser Veranstaltung sein. Ich habe des Weiteren Ihnen auch hier schon einen Unterpunkt zu Heidegger, Sokrates, Platon eingeschaltet. Das ist ein Ausschnitt eines Textes, den ich vor einiger Zeit geschrieben und vorgetragen habe. Da werde ich heute vielleicht noch drauf kommen. Im Großen und Ganzen werden Sie das aber vermutlich sinnvollerweise selber lesen. Die Idee dahinter ist, dass Sie so auch ein bisschen etwas von meiner Einstellung zu dem Sokrates-Platon-Problemkreis schriftlich haben, weil das ja doch Themen betrifft, auf die ich die ganze Zeit hier angesprochen habe. Nächstes Mal gibt es noch eine Session Tractatus Informatik Datenbanken. Da habe ich Ihnen vorläufig mal schon den Ausschnitte vom Text von Heinz Zemanek ins Netz gestellt über die Ursprünge der Informatik im Wiener Kreis. Das habe ich noch nicht korrigiert jetzt, also das muss noch ein bisschen verschönt werden und ausgestaltet werden. Und ich werde an der Stelle auch noch zum Ausprobieren und so ein bisschen genauere Details dann zur Anschauung bringen dafür, wie solche Skripts aussehen, mit denen Datenbanken erzeugt werden. Das wird ein zweiter Blick hinter die Kulissen der Tabellen sein, die ich Ihnen im Laufe der Vorlesung ja schon vorgetragen habe. Und in der letzten Sitzung komme ich dann nochmal zurück, wie angekündigt, auf Wittgenstein, diesmal auf den späteren Wittgenstein, und werde Ihnen an dieser Stelle sozusagen dann auch nochmal orientiert an den Fragestellungen, die wir durchgegangen sind, eine generelle philosophische Auffassung zur Frage von Formen, von Bildern, Urbildern aller dieser platonischen Fragestellungen geben, die nicht direkt auf Datenbanken bezogen ist, aber die reagiert auf die Themen, vor allem auch auf die Themen, die wir heute im Zusammenhang mit Heidegger erörtern werden. Das habe ich Ihnen auch bereits das letzte Mal angekündigt und noch einmal in Erinnerung gerufen, dass dass der Humanismus eine zentrale Kategorie im Selbstverständnis der gebildeten, europäischen, traditionsbewussten Gesellschaftseliten ist, und Nida Rümelin mit seiner Aufsatzsammlung ist ein schönes Beispiel dafür, wie Humanismus in den Vordergrund gestellt wird. Ich habe Ihnen hier auch eine Rezension von Herrn Arnswald angegeben, in der das noch einmal sehr schön deutlich wird, um Sie einzustimmen in einen Sprachduktus, der dem Bildungsideal klassischer Provenienz, von dem ich, wie auch schon zwei, dreimal angedeutet, nicht mehr wirklich weiß, wie weit es bis zu Ihnen sozusagen durchgedrungen ist. Ich sehe auch unterschiedliche Alterskategorien, die wird, also meine Beispiele vom letzten Mal werden vermutlich die Älteren von Ihnen leichter verstehen als die Jüngeren. Da wäre ich auf Diskussion angewiesen und auf Beiträge von Ihnen, wie weit das noch zu Ihnen gedrungen ist. Das ist deswegen wichtig, diese Vorbemerkung, weil was ich Ihnen jetzt von Heidegger darstellen möchte, ist etwas durchaus Revolutionäres. Also Heidegger ist in all seiner Beschaulichkeit, Betulichkeit, mit all den extrem konservativen Attitüden, die er konservativ ist an der Stelle sozusagen freundlich gesagt, um nicht reaktionär zu sagen, mit all diesen Einstellungen, auf die ich hier nicht im Einzelnen eingehe, ist er ein dramatischer Revolutionär in der Geschichte der Philosophie, ganz abgesehen davon, wie man das jetzt mit politischen Kategorien belegen möchte. Er ist jemand, und das ist das Wichtige beim Ausgehen von diesem Humanismusbegriff, er ist jemand, der die gebräuchliche Rede davon, dass es doch um den Menschen geht. Also wenn Sie sich die Rede von Barack Obama gestern angehört haben in Kairo, dann ist an der Stelle geradezu sozusagen paradigmatisch und auch nachvollziehbar wichtig eine Geste der Aufklärung, das will ich vielleicht an der Stelle kurz einschieben, eine Geste der Aufklärung und der Menschlichkeit jenseits zum Beispiel der verschiedenen kulturellen und religiösen Traditionen durchgeschienen, die geradezu das zentrale Motiv der europäischen Tradition ist. Also zentraler und nachvollziehbarer und mit einem sympathischeren Angesicht, als das Obama gestern gemacht hat, praktisch eine Wiederauflage der Ringparabel von Lessing. Das muss man sich ja wirklich vorstellen. So weit kommt es, dass der schwarze Präsident der Vereinigten Staaten sich nach Kairo hinstellt und dann aus dem Talmud, aus dem Koran und aus der Bibel zitiert, um daran zu appellieren, dass alle Menschen, wenn sie auch unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben, doch als Menschen dieselben sind und als Menschen die gemeinsame Zivilisation zu behüten haben. Also das sage ich Ihnen jetzt alles, um möglichst plastisch und attraktiv zu machen, wie diese humanistische Tradition gewirkt hat und noch immer wirken kann. Und der Heidegger als Revolutionär ist derjenige, der sagt, Humanismus ist ein Begriff, von dem wir uns verabschieden müssen. Der Mensch ist eine Kategorie, die wir nicht in den Mund nehmen dürfen. Wir müssen das Ganze anders angehen. Das ist seit Platon schiefgegangen, sagt er. Not in so many words, also sind andere Worte, aber das ist der Hintergrund, den er sagt. Und was ich Ihnen heute darstellen möchte, ist die hochfantasievolle, anspruchsvolle, spekulative, gedankliche Bewegung, mit der Heidegger vom Höhlengleichnis ausgeht, das heißt vom Standardbeispiel des Bildungsgedankens, um dort zu demonstrieren, dass schon in diesem Höhlengleichnis etwas schief gegangen ist, was letztlich dazu geführt hat, dass die Möglichkeiten der Menschlichkeit, und Menschlichkeit ist jetzt die Möglichkeiten des Bildungsprozesses der Menschen in der abendländischen Tradition in eine falsche Richtung geführt haben. Und diese falsche Richtung, die ist dazu zu verwenden, die zeigt er deswegen auf, um darauf hinzuweisen, dass wir einen neuen Anfang des Denkens brauchen. Nach den 2.500 Jahren europäischer Geschichte. Und das ist sozusagen, wundert mich, wenn ich darüber nachdenke, zum Teil wundert es mich noch immer, ich habe es zum Teil nie verstanden, aber zum Teil ist es sehr verständlich, warum das so extrem effektiv und wirksam geworden ist, wenn jemand kommt und sagt, wir müssen jetzt die gedanklichen Bewegungen, die wir 2.500 Jahre verfolgt haben, aufgeben und aufhören damit und was anderes tun, dann, wenn ich Ihnen das so einfach sage, wenn Sie das irgendwo lesen, dann werden Sie sich möglicherweise denken, ach, was ist denn da los? Ich meine, es klingt ein bisschen spinnig, ne? Nach 2.500 Jahren, oder es klingt irgendwie eine Mischung aus spinnig und Werbestrategie, nicht? In der Werbestrategie kennt man das auch so, dass das absolut neue, Sie haben es noch nie gesehen, hier haben Sie ein Angebot, das müssen Sie kaufen, dann werden Sie etwas sehen, was Sie noch nie gesehen haben. So klingt es. Und das ist aber extrem wirksam geworden. Und ich rede jetzt eben gar nicht von Heidegger, der sozusagen ein Zentralpunkt des 20. Jahrhunderts ist. Ich nenne Ihnen zwei Personen, Philosophen, die, also sagen wir mal zu 80% auf dem Boden dieser heideggerianischen Gedankengänge stehen, und das ist Jacques Derrida und Michel Foucault. Die haben die Gedankenführung aufgenommen, von deren Anfang ich Ihnen heute darstellen möchte, und haben das umgedreht, haben das aus dem reaktionären Bereich, aus dem grübelnden philosophiegeschichtlichen Bereich hinübergewendet in eine neue Form Geschichte der Macht, Geschichte der auch der Entrechteten, Geschichte der Ausgeschlossenen zu schreiben, die in der Philosophie mittlerweile unumgänglich ist, die sie kennenlernen können und müssen, und die schlicht und einfach aufbaut auf dieser Geste, die Heidegger hier macht. Und was der Grund dafür ist, dass ich jetzt in meiner Vorlesung über Bildung und Datenbanken an diese Sache herankomme, ist, dass sich, wenn man den Text von Heidegger, den ich hier zugrunde lege, mal genauer ansieht, sehr überraschend deutlich wird, dass einer der zentralen Anknüpfungs- und Kritikpunkte von Heidegger genau an den Formen, an den Eidos, an Eidos von Platon liegt. Und da haben Sie quasi ein Schlüsselwort jetzt in Erinnerung an das, was ich Ihnen bisher gesagt habe. Ich habe längere Zeit verwendet, damit Ihnen die Ideen von Platon in ihrer Sonderstellung, in ihrer Meisterposition darzustellen, das zu verbinden mit der höchsten Abstraktion, die wir als Vernunftwesen erreichen können und wollen. Und ich habe Ihnen die platonischen Ideen dann in Beziehung gesetzt zu den Traktatusideen von Wittgenstein, um Ihnen zu zeigen, dass es hier eine direkte Verbindung gibt, sozusagen die Effektivität, die Erfolgsstory der Ideen, Einflüsse der Konstitution von Typologien, die es beim Platon gibt. Beim Platon ist es so etwas wie die Idee der Gerechtigkeit. Es gibt aber auch in zugegebenermaßen selteneren Stellen gibt es solche Formulierungen wie die Idee des Bettes, die Idee eines Dings. Und ich habe Ihnen das korreliert mit den im Traktatus vorkommenden Urbildern, und ich habe diese Urbilder wiederum in Beziehung gesetzt zu den Datentypen in den entsprechenden Tabellen, die wir uns kurz angeschaut haben. Und das rufe ich Ihnen jetzt alles in Erinnerung aus dem Grund, um Ihnen deutlich zu machen, dass wenn jetzt Heidegger auftritt und in seiner Auslegung des Höhlengleichnisses die Attacke richtet genau gegen die Rolle der Ideen im Höhlengleichnis, dann ist Heidegger von der philosophischen Systematik an derselben Stelle, an der auch der Wittgenstein nach dem Traktatus ist, nämlich als jemand, der sagt, wir müssen uns von dieser Form von Typologie und Festschreibung, die damit zusammenhängt, dass wir die ganze Welt ordnen wollen, und die Ordnung der ganzen Welt geschieht genau durch, ich nenne es jetzt mal sozusagen nicht philosophisch, sondern informatisch, die Ordnung der ganzen Welt geschieht durch Datenbank, durch Datentypen. Geschieht dadurch, dass wir in informatisch erschließbaren Zusammenhängen nur dann richtig operieren können, wenn wir in unseren Tabellen die nötigen Typen definieren und nach diesen Typen uns die entsprechenden Abfragemodelle vorstellen. Und in dem Maße, in dem Heidegger jetzt in die platonische Ursprungserzählung der Bildung eingreift und sagt, dort schon hat es eine Rolle von Ideen gegeben, die über die gesamte abendländische Geschichte hinweg dazu geführt haben, dass wir uns fixiert haben auf diese Form von Welteinteilung, diese Form von Welteinteilung ist geradezu prädestiniert für das, was dann in der Datenbanktheorie gemacht worden ist. Wenn das so ist, dann haben wir hier den Punkt, an dem wir brechen müssen mit der Tradition. Und das, was ich vorher als sozusagen leichte Spinnerei genannt habe, ist fundiert in einer Erfahrung, Heidegger würde jetzt sagen Erfahrung des Denkens, aber es geht nicht nur um Erfahrung des Denkens, sondern ich werde dazu kurz noch was anderes sagen. Aber Heidegger würde sagen, in der Erfahrung, dass der Titel von Heinz Zemanek, wenn ich den eben hier nochmal jetzt wiederholen kann, der Ursprung der Informatik im Wiener Kreis, dass dieser Titel ernst zu nehmen ist, würde Heidegger sagen, ich spreche sozusagen also ventriloquistisch für ihn, dieser Titel ist ernst zu nehmen. Tatsächlich ist die Informatik fundiert im Wiener Kreis und bei Wittgenstein aus den genannten Gründen. Da kommt die Informatik her. Insofern ist die Informatik ein Produkt der philosophischen Entwicklungsgeschichte des Abendlandes. Und insofern ist sozusagen auch zu sagen, dass hier die Philosophie gefragt ist und herausgefordert ist, und dass die, das ist nun Heideggers Terminologie, und also ich komme jetzt sozusagen zu der Terminologie von Heidegger diesbezüglich, und von daher gesagt werden muss, dass die Gestalt der Technik, die zurückgeht auf das griechische Wort Techne, Kunst, Handwerk, Fertigkeit, die Gestalt der Technik in der abendländischen Philosophie über den Traktatus in die Informatik hinein eine Bestimmung der Kultur produziert, die uns heute dazu gebracht hat, dass wir eine technikorientierte und effizienzorientierte und erfolgs- und ergebnisorientierte Zivilisation sind, in der es hauptsächlich darum geht, dass wir bestimmte Zwecke optimieren, maximieren, evaluieren, was immer Sie wollen. Und in dieser, ich sage Ihnen sozusagen schon so Zusammenfassung dieser ganzen Sache, nicht? Und in dieser Situation, in der wir so drinstecken, mit sämtlichen Konsequenzen der Technik, in dieser Situation sich hinzustellen und zu sagen, wir müssen aber den Menschen im Blick behalten, sagt Heidegger jetzt, und das ist das Revolutionäre dran, das ist einfach nicht adäquat. Die Menschen sind an dieser Stelle schon so drinnen in dem Prozess, die sind schon gefangen in dieser Form von technischer Zivilisation, dass jemand, der sich hinstellt und sagt, denken wir doch an den Menschen, nicht mehr an das Problem herankommt. Die Menschen sind an dieser Stelle schon eingekauft, wenn Sie so wollen. Ich habe vorher gesagt, und das ist sozusagen jetzt ein Licht auf den Titel Bildung und Datenbanken. Also der Titel der Vorlesung Bildung und Datenbanken, gesehen aus dem, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, ist der, dass Heidegger sagen würde, Bildung und Datenbanken sind keineswegs ein Gegensatz. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite die menschliche freie Entfaltung steht und auf der anderen Seite die technische Überfremdung von dem Ding, sondern Heideggers Idee könnte man so paraphrasieren, dass man sagt, Bildung führt genau zu Datenbanken und damit zu einem in einem Zusammenhang, der selber zu hinterfragen ist. Kleine Nebenbemerkung, wenn Sie im Internet recherchieren möchten über Bildung und Datenbanken, weil das doch etwas ist, was man heutzutage gerne sozusagen tut und gerne als Einstieg wählt, dann werden Sie eine Überraschung erleben, oder ich zumindest habe eine Überraschung erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie damit rechnen würden, was Sie da finden. Also ich habe auf eine ganz banale Art und Weise gedacht, naja, da werde ich halt Leute finden, die über Bildung und Datenbanken was geschrieben haben, auf irgendeine Art und Weise. Nein, was Sie finden werden, ist Datenbank-Server, die Bildungsgut enthalten. Die Bildungsdatenbank, ja? Die Bildungswebsite, das Bildungsportal, was immer, das ist das, was Sie finden werden. Ja? Also das ist ein Hinweis darauf, wie subtil eigentlich die Entwicklung der Technologien, in deren wir drinnen sind, auch schon unser ganzes Denken darüber bestimmt. Sie müssen echt kämpfen darum, das wird natürlich nicht der Fall sein, wenn Sie Bibliotheksrecherche machen, aber wenn Sie Google-Recherche machen, dann werden Sie aufgrund der Gegebenheiten der Technik, in denen wir sind, einen Blick auf dieses Thema entwickeln, der schon auf eine Art und Weise vorgeprägt ist. Und zwar jetzt nicht, der Grund dafür ist natürlich nicht, dass Google an der Stelle täuscht oder schwindelt oder sowas, sondern der Grund ist der, dass im Zeitalter des Internets die Institutionen der Bildung nichts Besseres zu tun haben, neutral gesagt jetzt, nichts Besseres zu tun haben, als ihre Inhalte in den Bildungsdatenbanken zur Verfügung zu stellen, was wiederum, wie Heidegger sagen würde, genau das Problem ist.
Wobei, wenn man recherchiert, die Datenbanken, die zur Verfügung stellen, nennen sich eher Wissensdatenbanken und nicht Bildung. Das heißt, es steht nicht der Prozess der Bildung im Vordergrund, sondern das Ergebnis des Wissens.
Das ist, ich sozusagen, ich hätte gerne, dass es ganz stimmt. Ja? Sie haben recht, der korrekte Ausdruck und den viele auch verwenden, sind Wissensdatenbanken. Aber probieren Sie es mal. Bildungsdatenbanken ist vielleicht, also es kommt durchaus vielfach vor, aber was noch viel deutlicher vorkommt, was an der Stelle ganz unüberwindlich ist, ist der Bildungsserver. Womit die Sache noch schlimmer wird. Ja? Insofern noch schlimmer wird, als to serve. To serve ist eigentlich ein Prozess. Ja? Heißt eigentlich, ich diene der Bildung. Also Bildungsserver ist eigentlich in einer Interpretation eine Instanz oder eine Funktion, die der Bildung dienen soll. Und was es in Wirklichkeit ist, ist ein Webserver, der Bildungsmaterial enthält. Aber Ihr Punkt ist schon ganz richtig. Ich habe jetzt noch etwas nachzuholen im Zusammenhang mit einer kleinen sozusagen Nebenbemerkung, mit meiner Barack Obama-Nebenbemerkung. Ich habe gesagt, Heidegger würde sagen, aus der Erfahrung des Denkens kommt es, dass wir diese Perspektive einnehmen, die ich Ihnen kurz skizziert habe. Diese Erfahrung des Denkens, schlagwortartig jetzt nochmal, damit Sie wissen, dieses sich Distanzieren von der gesamten Geschichte, die in den Bildungsdatenbanken endet, ist für einen Heidegger terminologisch festgelegt als Überwindung der Metaphysik. Metaphysik ist für einen Heidegger der Ausdruck, der diesen Prozess von Platon bis zur Informatik und zur Herrschaft der Technik charakterisiert. Das ist auch der Begriff, den Derrida im Prinzip aufgreift. Er nennt ihn ein bisschen schicker, er nennt ihn Logozentrismus. Das ist von der Konstruktion, von der systematischen Konstruktion, ist der derridasche Logozentrismus ein netter und weniger verstaubter, es ist auch ein griechisch-lateinischer Ausdruck, aber er ist einfach ein bisschen schicker und moderner als Metaphysik. Es geht aber in beiden Fällen um einen solchen Sammel- und Überbegriff, der sozusagen ins Auge rücken soll, dass es darum geht, davon wegzukommen. Und der Terminus von Heidegger ist eben Überwindung der Metaphysik. So wie es Heidegger darstellt, und das gibt eben diesen Charakter des Raunens, der doch sozusagen immer wieder ein bisschen für Verwunderung sorgen kann. Dieses Raunens und dieses im Denken die Erfahrung machen, dass es jetzt im Denken diese Notwendigkeit hat. Das ist, habe ich angedeutet kurz, nicht das Einzige, was dazu zu sagen ist. Ich habe Ihnen als allerletzten Absatz der Heidegger-Texte, die da zur Verfügung gestellt werden, aus dem Brief über den Humanismus eine Passage rauskopiert, die sozusagen darauf hinweist, und Heidegger macht das immer wieder einmal in einer sozusagen sehr provokanten und absichtlich kontroversen Situation, wo Heidegger das Folgende sagt, wo er sagt, und in dem, worüber wir da reden, über die allgemeine Herrschaft der Technik, da geht es nicht nur darum, dass wir vor uns hin fantasieren, sondern da geht es um Folgendes. Da geht es darum, und das sagt er 1947, das muss man sich vor Augen führen, das ist ein sehr zeitlich präziser Termin, dieser Brief über den Humanismus 1947, da geht es um Folgendes. Da geht es darum, dass das Denken, das in Europa groß geworden ist, das abendländische Denken, und das ist seine Metaphysik, die von Platon ausgeht und die er in den entsprechenden Gedanken kritisiert hat, dass dieses abendländische Denken vor einer großen Herausforderung steht. Und diese große Herausforderung des abendländischen Denkens 1947, worin besteht sie? Im Kalten Krieg, der in Deutschland stattfindet, in der Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und dem, was er Amerikanismus nennt. Sozusagen eine der delikaten Sachen, er ist immer für Subtilitäten gut, die einem ein bisschen die Sprache verschlagen. Heidegger, der also rein von der sozialen und philosophischen Einordnung und in einigen anderen Stellungnahmen, die er macht, einer der Hauptkandidaten dafür ist, sich über die US-amerikanische positivistische Unkultur aufzuregen. Also für ihn ist sozusagen das, was die US-Amerikaner machen, mindestens fast so schlimm wie was die Kommunisten machen. Der einzige Hoffnungsschimmer ist, dass die US-Amerikaner sozusagen uns vor den Kommunisten bewahren, aber die Verachtung, also das sind sozusagen die Söldnertruppen, für jemanden aus der tiefen europäischen Tradition wie Heidegger sind die US-Amerikaner die Söldnertruppen, die glücklicherweise dazu da waren, uns vom Kommunismus zu retten. Aber Kultur haben die keine. Das ist die Basic-Auffassung über die US-Amerikaner. Und das, was einen dem Atem verschlägt in dem Brief über den Humanismus mit dem Zitat, das ich da habe, ist das, dass er dann sagt, und wir haben eine Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und dem, was man, und dazu noch abschätzig, hin und wieder Amerikanismus nennt. Das heißt, an der Stelle dreht er sich gegen die eigene Abschätzigkeit, also die tief verwurzelte Abschätzigkeit, dass die haben keine Kultur und kritisiert jetzt noch einmal die Leute, die Amerikaner dafür kritisieren, dass sie keine Kultur haben. Aber das ist sozusagen eine kleine Subtilität am Rande. Was ich Ihnen aber sagen wollte und warum das hier wichtig ist, dass abgesehen und zusätzlich und wie Sie immer wollen, vielleicht auch sozusagen maßgebend für diese Erfahrung des Denkens, der Überwindung der Metaphysik, die Situation ist, in der Deutschland nach einem verlorenen Weltkrieg gestanden ist, eingeklemmt zwischen Russland und den USA und gestützt noch immer auf die deutsche Tradition des Denkens. Das heißt, einen so guten Zugang zu den Griechen wie die Deutschen, das sagt er immer wieder auch, Heidegger, hat sonst niemand. Und die Wurzeln der Informatik aus dem Wiener Kreis sind die letzten Ausläufer davon, dass wir auch mit all dem, worum es da geht, aus der europäischen Tradition kommen. Und wo kommt die Informatik her? Na, aus den USA natürlich. Und damit ist belegt nochmal mehr, dass die Unkultur, die eine Attacke gegen die europäische Tradition ist, sozusagen aufgewogen werden muss, kritisiert werden muss durch eine Neu- und Wiederbesinnung auf das europäische Kulturpotenzial. Und diese Besinnung auf das europäische Kulturpotenzial kann nicht darin bestehen, noch wieder und immer wieder Platon zu rezitieren, sondern wir müssen den Platon hinter uns lassen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, eine Story finden, die uns aufgrund unserer Griechischkenntnisse, sage ich jetzt ironisch, aber es ist einigermaßen, glaube ich, auch systematisch legitimierbar und berechtigbar, wir als Europäer, die Platon griechisch lesen können, können ihn noch griechischer lesen, als er entstanden ist, als er weiter reflektiert worden ist. Und wir lesen jetzt Platon auf Griechisch in einer Tiefe, die es uns ermöglicht, eine neue Zugangsweise zu diesen Problemen des Denkens zu entwickeln, die wir nur in Europa machen haben können und die dazu führen wird, dass wir das Regime der Technik selber nochmal in Frage stellen. Das ist sozusagen in Vogelperspektive ein zentraler Punkt der heideggerschen Philosophie. Ich nenne das, habe Ihnen das deswegen auch sozusagen jetzt hier ein bisschen ausführlicher dargestellt, weil wenn Sie die Technikphilosophie, also wenn Sie sozusagen sich die Aufgabe stellen würden, im Zusammenhang mit einem Thema wie Bildung und Datenbanken sich zu denken, okay, das muss eigentlich Philosophie der Technik sein, und da werden wir mal schauen, was die Philosophen und Philosophinnen, die sich mit technischen Fragen auseinandersetzen, was die zu Datenbanken an der Stelle zu sagen haben, dann werden sie draufkommen, im deutschen Bereich sind in etwa 50, 60, 70% der philosophischen Publikationen dazu, sind Nachbuchstabierungen von Heideggers Auffassungen über Technik. Also das, was ich Ihnen da gesagt habe, ist massivst wirksam gewesen über Generationen von deutschen Philosophen. Der Grund ist irgendwie der, Technik ist offensichtlich ein hoch brisantes, ständig aktuelles Thema, und die Art und Weise, wie sich Leute, Menschen, die in der europäischen Bildungstradition stehen, mit dieser Technik auseinandersetzen, ist durch diese heideggerschen Gedankengänge ganz entscheidend geprägt worden. Ende dieses Exkurses, das ist jetzt der, da will ich jetzt eben nochmal zurück zu meiner Bemerkung über Obama. Um das, was ich Ihnen berichtet habe, in einen gegenwärtigen Kontext zu stellen, ist es eben doch ganz attraktiv und interessant, sich klar zu machen, dass ein schwarzer US-Präsident, also ein Amerikaner per Definition, sich in Kairo an dieser Stelle so artikuliert, wie er sich artikuliert hat, also der ein Muster-Europäer ist, wenn man es so sagen will, was das Thema, um das es beim Humanismus geht, jetzt nochmal ganz stark fokussiert, nicht? Geht es darum, diesen Denkmustern, diesen Gedankenentwicklungen noch etwas abzugewinnen, wieder etwas abzugewinnen, einen Dialog auf dieser Basis zu starten, der, wie, also wenn Sie Obama hören, hat er sozusagen Themen drinnen, die in der Philosophie akut und ständig diskutiert werden, wie zum Beispiel das Thema, sind Menschenrechte, sind diese Gemeinsamkeiten der Menschen im Zusammenhang mit Gleichberechtigung der Geschlechter, Gleichberechtigung der Religionen, Gleichberechtigung der Rassen, sind das europäische Werte, die man in Frage stellen muss, weil sie entstanden sind in der Metaphysik und die man postkolonial, postmetaphysisch auf eine andere Art und Weise ersetzen muss. Das ist das Erbe der Revolutionären, des sozusagen der weißen Revolution, nicht der roten, sondern der weißen Revolution, die Heidegger an der Stelle angezettelt hat und die also in der Postmoderne und in der Kritik des Logozentrismus und in der Kritik des Kolonialismus eine deutliche Rolle spielt. Also wir können uns nicht mehr auf die europäischen Werte beziehen, um eine weitere sozusagen theoretische Entwicklung der Weltgesellschaft ins Auge zu fassen. Wir müssen an der Stelle Post etc. sein. Man kann schon jetzt sagen Traditionsentwicklung oder die Gedankenentwicklung eher im Sinne der Poststrukturalisten und der Postheideggerianer ist, oder was komplett kurz geschlossen jetzt auch mehr die Entwicklung noch aus der deutschen Tradition kommend, von Kant kommend, von Habermas kommend, von Rawls, von John Rawls, der ein US-amerikanischer politischer Philosoph ist, kommend ist, und aus dem die Barack Obama-Position kommt, wenn er sich hinstellt und sagt, das, was ich Ihnen hier erzählt habe, darüber, über den Menschen, das sind keine amerikanischen Werte, das sind keine europäischen Werte, das nehmen wir als allgemein an. Das ist der Humanismus, um den es hier in dieser Auseinandersetzung geht. So viel mal sozusagen ohne Text Ihnen vorweg extemporiert. Wollen Sie dazu vielleicht was bemerken? Wenn nicht, dann springe ich sozusagen gleich in das andere Extrem. Und ich habe Ihnen, also was ich da gemacht habe, ist Ihnen zwei Textausschnitte aus zwei Schriften von Heidegger vorgestellt. Das eine ist eben Platos Lehre von der Wahrheit. Und das andere ist der Brief über den Humanismus. Platons Lehre von der Wahrheit geht es jetzt terminologisch auch wieder gesprochen. Heidegger ist sozusagen extrem talentiert und faszinierend im Ausdenken von Beschreibungen, von im Spiel der Terminologien. Wesenswandel der Wahrheit ist eine solche Terminologie, und was er in dem Platons Lehre von der Wahrheit versucht zu zeigen, ist, dass es einen Wesenswandel der Wahrheit gibt. Dahinter, nach dem Wesenswandel, ist die Metaphysik, und er, der heute über die Metaphysik nachdenkt, schaut sozusagen auf die andere Seite, auf die vorherige Position des Wesenswandels, das, was es einmal gewesen ist, die Wahrheit, bevor es das geworden ist, was wir in der Metaphysik haben. Und das ist eine neue Einstellung auf Wahrheit, die das zurückzubringen versucht, was Wahrheit einmal gewesen ist, bevor es in Platons Höhlengleichnis leider mit ihr schiefgegangen ist. Das sozusagen die Kühnheit dieser Erzählkonstruktion ist sozusagen bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter ist, dass das, man kann schon wirklich sagen, Generationen von Heideggerianern brav nach erzählt haben. Also die mit der Sache so umgehen, dass es hier wirklich eine Geschichte des abendländischen Denkens gibt, in der in einem gewissen Sinn schicksalshaft im Höhlengleichnis von Platon so ein Ereignis stattgefunden hat, dass alles weitere Verfahren der europäischen Tradition in diese Richtung getrieben hat, in der wir heute sind, und dass wir als tiefe Denker dieses Ereignis umdrehen können, indem wir den Wesenswandel der Wahrheit beschreiben. Ich würde das um vieles nüchterner ausdrücken. Als solches aber ist es natürlich sehr wichtig und auch von höchster intellektueller Kraft und Herausforderung, was Heidegger macht, ist, er wendet sich an diejenigen, an die philosophisch Gebildeten, für die seit 200 Jahren das Höhlengleichnis von Platon ein Hauptbezugspunkt war, über die Bildung nachzudenken, und er schlägt eine Lesart von Passagen dieses Höhlengleichnisses vor, die dazu dienen soll, die Leute davon abzubringen, das Höhlengleichnis und den damit verbundenen Bildungsgedanken so zu nehmen, wie er immer genommen worden ist, sondern einen neuen Blick auf dieses Höhlengleichnis zu werfen. Das ist die Grundidee dahinter, ein bisschen nüchterner ausgedrückt. Und bevor ich den Heidegger-Text ein wenig kommentiere, habe ich Ihnen hier die zentrale Stelle genannt, an der Heidegger das Ding aufhängt. Ich sage Ihnen diese Stelle, bevor ich in den Heidegger-Text reingehe. Der Heidegger-Text, wie sehr, sehr viele Heidegger-Texte ausgesprochen faszinierend, das heißt, wenn man da mal drinnen ist, dann kommt man in den Duktus rein, der eine eigene Kraft hat und der genau darauf angelegt ist, mit dieser eigenen heideggerianischen spekulativen Kraft diesen Denkumstellungsprozess zu bewirken, was ja für sich interessant ist und eigenständig ist, was aber immer doch auch kontrastiert werden muss der Tatsache, dass es hier um Texte geht und dass es nicht die erste, also um es mal sehr, sehr vorsichtig zu sagen, nicht die erste Lesart dieses Textes ist und nicht die selbstverständlichste Lesart dieses Textes ist, die Heidegger vorlegt. Stattdessen sollte man, bevor man sich in dieses schaurig schöne Gedankenkonstrukt von Heidegger hinein begibt, sollte man sich anschauen, was der Text ist, dem das entnommen ist. Und das will ich Ihnen hier sozusagen als erstes sagen. Das ist eine Passage sehr schnell, nachdem das Höhlengleichnis allgemein mal beschrieben worden ist. Dann gibt nämlich Platon selbst eine Deutung, worum es sich da handelt beim Höhlengleichnis. Das lese ich Ihnen mal ein bisschen vor. Das Gleichnis, mein lieber Glaukon, ist nun in jeder Beziehung auf die vorhin ausgesprochenen Behauptungen anzuwenden. Die mittels des Gesichts sich uns offenbarende Welt, also des Sehsinns ist das, alte Übersetzung, vergleiche einerseits mit der Wohnung im unterirdischen Gefängnisse und das Licht des Feuers in ihr mit dem Vermögen der Sonne. Das heißt, Platon interpretiert selbst die Leute, die da unten sitzen in der Höhle und glauben, dass die Schatten, die an die Wand geworfen werden, die wirklichen Dinge ihrer Umwelt sind, die sind ein Bild für unser normales, sinnliches Wesen. Also wir haben hier die Sonne und die Sonne zeigt uns solche Szenen wie die, die wir jetzt hier sehen. Und vergleichbar ist es hier unten in der Höhle. Jetzt ist aber das ganze Höhlengleichnis natürlich darauf angelegt, dass dieses Szenario hinterfragt werden kann. Das Schöne, das Geniale, das Epochale am Höhlengleichnis ist, dass es ein Bild ist, das eine Zusatzdimension erfindet, und das ist jetzt Platon. Also an der Stelle ist sozusagen Platon genauso großartig und kühn als jemand, der im Denken was erfindet. Er gibt uns ein Bild, das als Bild die Möglichkeit eingebaut hat, eine Zusatzdimension zu erfinden, eine Zweistufigkeit zu erfinden zwischen Höhle und Normalwelt, die nun den folgenden wesentlichen Effekt hat. Im Bild selber versteht das ein jeder. Im Bild versteht jeder, okay, da gibt es eine Höhle und dann gehen wir raus aus der Höhle und sind wir im Licht. Da haben wir analog und gestuft zwei verschiedene Welten. Und die Genialität von Platon besteht jetzt darin zu sagen, okay, nimm dieses Bild und wende es an auf unsere sinnliche Situation. Und in unserer sinnlichen Situation ist es zunächst einmal nicht so, dass wir irgendwohin aufsteigen können. Also wir können schon aufsteigen. Ja? Ich habe die Truman-Story habe ich gebracht, nicht? In unserer sinnlichen, also die Truman-Story ist tatsächlich ein korrekter, eine korrekte Neuerfindung der platonischen Höhlenerzählung, weil sie in der Truman-Story eine Lebenswelt haben, die tatsächlich vom Film her so konstruiert ist, dass es da eine Wand gibt und sie rennen mal gegen die Wand und da gibt es ein Loch. Ne? Und damit haben sie dieselbe Konstellation in dem Filmbild jetzt, in der Filmdiegese, haben sie dieselbe Konstellation wie beim Platon. Sie haben einen Ausgang aus dieser Welt. Und die Besonderheit und sozusagen die Challenge des Höhlengleichnisses bei Platon ist jetzt, dass die Anwendung dieses Doppeldeckerbildes auf die Gegenwart, die wir haben, dazu führt, dass eine Dimension thematisiert wird, eine Dimension in unserem Weltverständnis, die quasi getriggert ist von dem Bild in demselben Sinn, wie, also nicht in demselben Sinn, sondern in dem Sinn, dass gesagt werden kann, schau doch mal deinen normalen Alltag und mit der Hilfe dieses Bildes so an, als ob es in deinem normalen Alltag, so wie in dem Bild auch, einen Ausgang gäbe. So wie der Truman in seinem normalen Alltag sozusagen eine Fantasie hat, die er nicht ganz realisieren kann, der er nachgeht, irgendwas kommt ihm nicht richtig vor. Ich habe diese Sachen gesprochen, nicht? Ich habe den kleinen Clip mit dem Regen gehabt. Es gibt Widersprüche in dem normalen Alltag und die führen ihn dazu, zu sagen, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas darüber hinaus ist vielleicht sinnvoll. Ganz traue ich dieser Geschichte nicht. Er hat aber, solange er nicht das Bild dieser zweiten Welt hat, sobald er nur Widersprüche in einer Welt findet und nicht die Kenntnis davon hat, dass diese Widersprüche in seiner Lebenswelt in Wirklichkeit zurückzuführen sind auf Manipulationen in einer zweiten Welt, mit der zu rechnen ist, solange hat er Schwierigkeiten. Und erst wenn er sozusagen mit seinen Verdachtmomenten diese Kippen macht, aufgrund derer er draufkommt, hoppla, da ist ja wirklich eine zweite Welt. Erst wenn er diese Kippe macht, hat er greifbar und methodisch einen Anhaltspunkt dafür, diese Welt, mit der er begonnen hat, als eine nur Teilwelt und als eine weniger gute Welt zu nehmen. Und der Platon verwendet das Höhlengleichnis dafür, ein Angebot einer solchen Zweitwelt hineinzuprojizieren in unsere Alltagswelt. Und das, diese Zweitwelt, das kommt jetzt hier, nicht? Das sind die Ideen. Das ist die Welt der Vernunft. Das ist das Hinaufsteigen und das Beschauen der Gegenstände über der Erde, stelle dir als den Aufschwung der Seele in die nur durch die Vernunft erkennbare Welt vor und du wirst dann meine Meinung darüber haben. Das heißt, das ist nun die bildhafte Umsetzung dessen, was wir am Anfang dieser Vorlesung, jetzt noch ohne dem Höhlengleichnis, diskutiert haben, als das Überwinden der Attitüde der Schaulustigen. Ich habe einigen Widerspruch erzeugt, wenn Sie sich erinnern, dadurch, dass ich gesagt habe, da gibt es eine Triebstruktur. Diese Triebstruktur ist eine Triebstruktur des Erkennens. Leute wollen Sachen kennenlernen. Es gibt eine Neugierde. In dieser Neugierde geht es um Inhalte, geht es auch um Wahrheit in einer Weise. Und das Problem ist, aus den vielen Streben nach Wahrheit, was Leute alles, sie wollen natürlich bequem leben, sie wollen vielleicht erfolgreich leben, aber sie wollen auch wahre Erkenntnisse haben. Und das Problem der Philosophie ist, die vielen Streben nach Wahrheit sozusagen zu unterscheiden von dem, was die Liebe der Weisheit ausmacht, also was an der Stelle die Besonderheit der Philosophie ist, und das wird charakterisiert durch Abwendung, Abgrenzung von den Schaulustigen, und das wiederum geht über die Begriffe, über die Ideen. Den Protest, den ich hervorgerufen habe, ist, dass ich gesagt habe, zu den Ideen kommt man über wahr und falsch, über wahre und falsche Sätze. Ideen sind etwas, worüber man ultimativ wahr oder falsch sozusagen agieren kann. Das war der Punkt, den ich verwendet habe, um den Konnex mit dem Tractatus herzustellen. Und hier bringe ich das deswegen in Erinnerung, weil wir jetzt im Bild des Höhlengleichnisses an derselben Stelle sind, dass nämlich der Aufstieg in die höhere Welt, ein Aufstieg in die Vernunft, ein Aufstieg in einen Bereich ist, in dem wir mit wahren oder falschen Behauptungen definitiv Aussagen machen können darüber, nicht wie Gerechtigkeit, Tapferkeit, Frömmigkeit zu sein scheinen in unserer Schattenwelt, sondern wie sie sind nach den Gesetzen der Vernunft. An dieser Stelle sind wir sozusagen jetzt beim Platon, und ich habe also meine Hinweise über die Triebstruktur deswegen jetzt noch einmal in Erinnerung gebracht hier, weil für Platon, das ist auch eine Sache, auf die ich nicht genau jetzt eingehen kann, aber für den Platon der Fokuspunkt, der Endpunkt der Ausrichtung dieser vielfältigen Bestrebungen, von denen die Rede war, die Idee des Guten ist. Die Idee des Guten ist. Man hat eine Idee, also man ist einerseits in dem Bereich von höchster Erkenntnis und Einsicht. Und das könnte ja noch vieles Verschiedenes sein. Also das Gute kommt ja zum Beispiel in den Urbildern vom Traktat nicht mehr vor. Das habe ich Ihnen ja genau gesagt. Der entscheidende systematische Schnitt im Traktatus, Schnitt aus dieser platonischen Welt weg, ist, dass er das Gute extrahiert, eine Lobotomie des Guten an der Stelle, und stattdessen einfach eine Weltstruktur, die keine Wertigkeit hat. Das ist ein Faktor der Formenwelt. Formen haben zunächst mal keine Wertqualifikation. Nach Wittgenstein jetzt mal zumindest. Platon sieht das anders. Platon überlagert diese beiden Bereiche, also den Bereich der Ordnung der Welt und den Bereich dessen, woraufhin soll, darf und kann menschliches Streben in dieser geordneten Welt denn gehen. Das beides wird überlagert, und dann kriegt man die Idee Das ist der Ordnungscharakteristikum, das Ordnungscharakteristikum und die Idee des Guten als das, worauf es letztlich hinauskommt, worauf letztlich alle hinausgehen. Und diese Idee des Guten ist die höchste Idee vom Platon. Auf die speziellen Sachen gehe ich sozusagen gehe ich nicht ein. Das Wichtige ist jetzt, dass er sagt, also im Bereich der Vernunfterkenntnis sei die Idee des Guten nur zu allerletzt und mühsam wahrzunehmen. Das ist der Drive zu der einen Idee des Guten. Zuerst einmal der Drive zu den Ideen und dann der Drive zum Guten ist das Schwerste. Die Art und Weise, wie das verbildlicht wird, ist durch den Aufstieg in der Höhlensituation. Und nach ihrer Anschauung, nach der Anschauung der Idee des Guten, müsse man zur Einsicht kommen, dass das Gute für alle Dinge die Ursache von Regelmäßigkeit und Schönheit sei, indem es erstlich in der sichtbaren Welt das Licht und die Sonne erzeugt. Das ist sozusagen jetzt sozusagen gewisse Bruch oder sagen wir der Synkretismus der beiden Welten, dieser höchste Bezugspunkt des Guten, der in der Welt der Ideen zu finden ist, wird jetzt hier gedacht als Auslöser, als Verursachung des Stellvertreterbildes des Guten in der sinnlichen Welt. Und das ist die Sonne. In der sinnlichen Welt hat die Sonne so einen ähnlichen eine ähnliche Funktion wie das Gute, nämlich als einerseits als da wäre natürlich jetzt sehr, sehr viel dafür zu sagen, das muss ich alles auslassen. An der Stelle, das Wichtige an der Sonne in der sinnlichen Welt besteht darin, das habe ich aber auch schon gesagt, dass einerseits die Sonne ein Faktor der sinnlichen Welt ist. Wir können sie sehen, wir können bemerken, dass sie untergeht, dass sie aufgeht. Wir können sie darstellen, wir können sie in einem gewissen Sinn wahrnehmen, wenn auch nur mit Schwierigkeiten. Und gleichzeitig ist sie aber philosophisch gesehen jetzt die Bedingung der Möglichkeit dessen, dass wir überhaupt sehen können. Sie ist sichtbar durch das Licht, das von ihr selber kommt. Eine hochinteressante Geschichte. Und das ist das, was in der sichtbaren Welt passiert ist. Auch und in der höheren Welt, das ist der zweite Teil des Synkretismus, in der durch die Vernunft erkennbare Welt, also in dieser oberen Welt, ist sie selbst Herrscherin und gewährt uns die Aletheia, die Wahrheit und die Vernunfteinsicht. Eine harmlose Art und Weise, das zu deuten, ist zu sagen, dass dadurch, dass es die Sonne überhaupt gibt, sehen wir in ihrem Licht Dinge, die wir dann wahr oder falsch behaupten können, also Sachverhalte, die wir wahr oder falsch behaupten können. Das heißt, durch die Sonne geraten wir in die Möglichkeit, Wissenschaft zu betreiben, Erkenntnis zu gewinnen und vernünftig zu agieren. Das ist die Funktion der Sonne. Die Sonne ist aber an der Stelle quasi nur ein sinnliches Surrogat für eine Idee, und die Idee ist die Idee des ultimativen Weltzweckes, um nicht immer nur so mit dem Guten zu operieren, was der ultimative Weltzweck ist und kann. Das wollen wir hier mal, wie gesagt, eingeklammert lassen. An dieser Stelle setzt der Heidegger an, ich antizipiere das alles, was dann noch kommen wird mal, Und an dieser Stelle deutet er eine alternative Lesart an. Also so, wie es hier von mir dargestellt worden ist, schaut die Sache jetzt so aus, dass es am Ende dieser ganzen Pyramide eine Form gibt, und nicht nur eine Form, sondern eine Form der Formen, eine ermöglichende, eine alles ermöglichende Form. Wenn Ihnen das Spanisch vorkommt, könnten Sie sozusagen zumindest einmal zum zeitweisen eigenen Verständnis sich die Sache so vorstellen, dass Sie sagen, die ganze Welt muss doch auf was hinauslaufen. Es muss was geben, worauf der Kosmos hinausläuft, worauf auch mein Leben hinausläuft. Und wenn ich das Ding wirklich einmal systematisch und grundsätzlich in Angriff nehme, dann und mich adäquat den Vorgegebenheiten der Welt einordne, positioniere in der Welt, dann ist der Vorschlag der, sich in Harmonie mit dem zu begeben, woraufhin die ganze Welt hinausläuft. Die Natur und nach der Natur auch der Mensch. Das ist diese Art von ultimativen kosmischen Orientierungspunkt. Also irgendwo, wenn Sie schon mal Théilat de Chardin angeschaut haben, als den Punkt Omega des Kosmos, jetzt aus der christlichen Tradition, so ähnlich kann man sich's vorläufig mal verdeutlichen. Und in dieser ermöglichenden Form der Form wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Welt wahrzunehmen, zu erkennen, Wissenschaft zu treiben und dorthin zu kommen. Das ist die platonische Geschichte. Heidegger dreht jetzt seine Lesart an den beiden Termini, Eidos und Aletheia. Aletheia, und ja, und das sage ich jetzt sozusagen in Griechisch. Eidos ist die Form, die Idee, und Aletheia ist die Wahrheit. Und was, also zunächst einmal, was die Idee des Guten betrifft, die Idee des Guten nur zu allerletzt und mühsam wahrzunehmen, das ist da der Originaltext. Hier habe ich übrigens die Wegmarken, gibt es in englischer Übersetzung, also diesen Platon und die Lehre der Wahrheit, Aufsatz gibt es auf Englisch komplett übersetzt. Ist ein bisschen skurril, das auf Englisch zu lesen, aber ich wollte nicht, nachdem es eh schon geht, in jetzt den gesamten Wegmarkartikel reinscannen. Das gibt es aber, wenn Sie sich hier ein Bild machen wollen. Aber also aus dem 7. Buch der Politeia, Textpassage heißt jetzt folgendermaßen: Hetu agatu idea kai mogis horastai, das ist das nur mühsam, teleitia heißt sozusagen zu allerletzt, am Ende, und kai mogis nur mühsam horastai wahrzunehmen, hetu agatu idea, die Idee des Guten. Das ist der eine Teil, um den es da geht. Und der zweite Teil ist jetzt dann der, wenn wir darüber reden, was für eine Rolle die Idee des Guten im Bereich der Ideenwelt, der Vernunfterkenntnisse spielt, dann ist hier die folgende Aussage: en te noeto, das ist das in der durch die Vernunft erkennbaren Welt. Der Kontrast ist der in der ente horato, in der sichtbaren Welt, und ente noeto in der Vernunftwelt. Aute ist sie selbst, nämlich die Idea tu agatu, aute kyria aletheian kainun paraschomene. Also sie selbst, die Idee des Guten, ist die Herrin der Wahrheit. Aute kyria aletheian. Das ist der minimale Textbefund, auf den der Heidegger sich bezieht, und der übersetzt wird: in der durch die Vernunft erkennbaren Welt ist sie selbst dieser Idee des guten Herrscherin walten sowohl die Wahrheit als auch unsere Vernunfteinsicht gewährt. Und die Drehung vom Heidegger ist jetzt die, dass er sagt, hier wird die Idee zur Herrin der Wahrheit. Der Hintergrund ist eben der, dass man was sehen muss, bevor man was behaupten kann, kurz gesagt. Aber, und von daher ist die Wahrheit, die sich verbindet mit dem, dass man was behaupten kann, ermöglicht durch diese sonnenartige große Idee. Das ist aber jetzt für Heidegger der Punkt, an dem eine Gestalt, weil Idee ist Gestalt, und das ist sozusagen, auch sei es die höchste Gestalt, eine Gestalt, die wichtige Rolle einnimmt, eine ganz bestimmte Idee, die Rolle einnimmt, die Wahrheit zu bestimmen, die Wahrheit zu ermöglichen und zu bestimmen. Für einen Heidegger widerspricht das, also der entscheidende Umkehrungspunkt ist jetzt der, dass Heidegger sagt, das muss man umdrehen. Es ist nicht so, dass wir eine Gestalt haben und diese Gestalt, also Punkt Omega, ich sage das behelfsmäßig, das ist sozusagen nicht wirklich jetzt systematisch oder so irgendwie legitimiert, aber als Kürzel verwende ich es mal so, wenn ich jetzt mal sage, die Idea tu agatu ist sowas wie der Punkt Omega der gesamten Weltentwicklung, dann habe ich eine Situation, in der man jetzt innerhalb dieser Weltentwicklung eine Wirksamkeit, eine ermöglichende Wirksamkeit eines Endpunktes habe. Mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Und Heidegger dreht das jetzt um und sagt, ich muss anders fragen, ich muss so fragen, unter welchen Umständen kommt überhaupt ein solcher Endpunkt mir in den Blick? Nicht umsonst habe ich mich jetzt ein paar Mal herumgewendet und ein bisschen herumgetrickst sozusagen bei der Erläuterung davon, was denn diese Idee, was dieser Punkt Omega, diese Idee des Guten ist. Das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Und genau diese schwierige Geschichte greift der Heidegger jetzt auf und sagt, dass wir einen solchen Punkt Omega an der Stelle überhaupt haben, in der Funktion, in der wir ihn haben, das ist nicht das Letzte, sondern das ist selbst schon zu sehen als ein bedingtes Ereignis, ein Effekt. Da steckt was dahinter. Hinter diesem höchsten Gut oder so, da steckt was dahinter. Und was steckt dahinter? Wie soll ich eine Dimension denken, die da noch einmal dahinter steckt? Das ist eh schon das Höchste und Größte und so weiter. Und das ist der Punkt, an dem Heidegger mit der Wahrheit kommt, mit der Aletheia. Und kurz gesagt jetzt mal, rein ist nur terminologisch, hinter diesem höchsten Gut steckt nochmals die Wahrheit. Warum? Aus folgendem Grund. Weil man sagen kann, damit sich eine Gestalt als Gestalt zeigt, so, damit sich eine Gestalt als Gestalt zeigt, muss sie sich zeigen. Es ist sozusagen eine Folie, es ist ein Profil, es ist etwas, denken Sie an das Malteserkreuz, es ist eine Formung, eine Geformtheit, und eine solche Form können Sie nur wahrnehmen und entgegennehmen, indem Sie ein Umfeld haben, einen Raum haben, einen Erfahrungsbereich, in dem diese Gestalt zu Erscheinung kommt. Das ist der Hintergrund der Phänomenologie, aus der Heidegger kommt. Phänomenologie als philosophische Beschäftigung mit dem, was sich zeigt. An dieser Stelle, also bei Husserl ist es ganz anders gedacht, aber beim Heidegger gewendet in philosophiegeschichtliche, interpretatorische Zusammenhänge. Formen zeigen sich vor einem Umfeld, vor einem Hintergrund. Dieses Sich-Zeigen ist wichtiger als die einzelne Gestalt, die sich zeigt. Damit habe ich eine Denkmöglichkeit, in der ich die Möglichkeit habe zu sagen, du darfst dich nicht an den Formen halten, sondern du musst noch wenn schon und nachdem eine Form sich dir gezeigt hat, musst du fragen, in welchem Kontext, in welcher Umgebung zeigt sich dir diese Form? Das ist eine sozusagen durchaus vertretbare und standardisierbare phänomenologische Erkenntnis zunächst einmal, die Sie leicht nachvollziehen können, wenn Sie sich sowas vorstellen wie die Beleuchtung. Sie sehen eine Schrift und wenn mehr Licht ist, sehen Sie mehr und wenn weniger Licht ist, sehen Sie weniger. Die Art und Weise, wie Sie die Formen sehen, hängt sehr daran, unter welchen Umständen Sie sie sehen oder was Sie zum Beispiel für Tabletten genommen haben oder sowas ähnliches. Also diese ganzen, die Rahmenbedingungen, die Umgebungsbedingungen dessen, dass sich Formen Ihnen zeigen, das ist etwas, was Heidegger von der phänomenologischen Schule her mitbringt. Und was er jetzt sagt, an dem Moment, an dem das Gute und der Punkt Omega als die allerhöchste Form propagiert wird von Platon, sagt er, und auch und gerade diese allerhöchste Form muss man daraufhin befragen, wie sie sich denn zeigt und von woher sie sich zeigt. Unserer Sicht her gesehen jetzt, es ist nicht selbstverständlich, dass da plötzlich ein Punkt Omega ist. Das ist selbst eine geschichtlich besonders gewordene Tradition, dass die Menschen auf den höchsten Zweck der Welt aus sind. Das haben die Griechen sich dort erfunden. Diese Form ist eine spezifische Form und wir müssen das geschichtlich hinterfragen, auf den Kontext innerhalb dessen, das selber entstanden ist. Und jetzt kommt sozusagen der nächste Trick, den er macht und sagt, damit ich das jetzt bei den Griechen festmache, diese allgemeine Idee, die Historisierung des Punkt Omegas bei den Griechen festmache und an dieser Stelle festmache, habe ich sozusagen einen weiteren genialen Trick und der besteht darin, dass ich darauf hinweise, auf Griechisch heißt Wahrheit Aletheia. Und Aletheia ist zusammengesetzt aus einem Alpha-Privativum und das ist das A, also so wie atypisch, nicht typisch. Und A ist also auch an der Stelle nicht und Lantano heißt verbergen. Lethe ist die Verbergung und wenn ich Aletheia so übersetze, da gibt es auch natürlich lange Diskussionen, ob das etymologisch korrekt ist, aber wenn ich das philosophisch so übersetze, dann heißt Wahrheit an der Stelle Unverborgenheit, nicht Verbergung. Und Nichtverbergung steht für die Dimension der Umgebungsbedingungen, steht für das, von woher sich etwas zeigt, der Rahmen innerhalb dessen eine Form deutlich wird. Und wenn Sie so nehmen, dann ist das sich, also er spricht von Entbergen dann der Heidegger, dieses von woher das kommt, von woher die einzelnen Formen kommen, diese Aletheia, das woher sie kommt, das kann man sozusagen als nach dieser Logik als Aletheia, als Wahrheit beschreiben. Und das ist nun die Möglichkeit, hinter die Gestalt, hinter die Form und hinter das höchste Gut zu gehen, indem man sagt, das ist selbst ein Ergebnis. Das höchste Gut ist selbst ein Ergebnis von etwas, von einer Enthüllung, Entbergung, wie immer Sie es haben wollen. Und wenn Sie das so sehen, dann haben Sie terminologisch jetzt den Grund, warum Heidegger es sich sozusagen hier die ganze Sache umdreht und warum er dann sagt, da komme ich jetzt nochmal auf eine Formel zurück. Was hier schiefgegangen ist, ist, die Gestalt ist die Herrin der Wahrheit geworden, statt umgekehrt. In Wirklichkeit sollte die Wahrheit als dieses sich enthüllen, als das, was sich zeigt, von woher es sich zeigt, das sollte eigentlich die Ausgangsdimension sein. Aus dem, woher sich sowas zeigt, kommen dann Gestalten. Und wenn ich eine umgekehrte Situation habe, in der die Gestalt das dominiert, was sozusagen zu sehen ist, so wie die Gestalt des Guten, dann kommt die Wahrheit unter das Knechtschaftsjoch der Idee, der Gestalt. Und das heißt, was heißt jetzt das? Da ist er sehr, sehr imaginativ weiter und sagt, das hat im Rahmen der abendländischen Philosophiegeschichte dazu geführt, dass wir einen Begriff von Wahrheit entwickelt haben, in dem nicht mehr dieses "es zeigt sich von vornherein" deutlich geworden ist und wichtig gewesen ist, sondern in dem wichtig geworden ist, dass es eine Idee gibt und dass wir uns bestimmten Formen, bestimmten Ideen, also Formvorgaben, Ideen angleichen müssen. Es gibt das, was wir, es gibt unser Sehen und es gibt das, was wir sehen, und es muss zwischen dem, das wir sehen und dem, was wir sehen, muss es eine Korrespondenz geben. Das ist ermöglicht durch diese höchste Idee des Guten, und diese Korrespondenz zwischen unserem Sehen und dem, was wir da sehen, homoiosis auf Griechisch, adequatio auf Lateinisch, Abbildung auf Deutsch, wird in der Tradition dann als das Wichtigste der Wahrheit genommen. Und Heideggers Punkt dazu ist der, dass er sagt, unter diesen Umständen, dass wir nicht daran denken, wo kommt denn die höchste Idee her, sondern dass wir daran denken, dass diese höchste Idee uns das alles erschließt und innerhalb des Erschlossenen wir uns dann erkenntnismäßig aufhalten können, unter diesen Umständen verliert die Wahrheit den Charakter des Erschließens, des Sich-Öffnens, dieses Alantanens, und wird zu etwas, was er Orthotes nennt, das ist der griechische Begriff der Korrektheit, der Übereinstimmung. Und das ist, so habe ich jetzt das ein bisschen eingelöst von dem, was ich am Anfang sozusagen skizzenhaft gesagt habe, das ist jetzt für einen Heidegger der Punkt, an dem er sagt, dass die Endgeschichte dessen, dass die Wahrheit von der Unverborgenheit zur Richtigkeit wird, ist die Dominanz der Formen ganz allgemein, die Dominanz dieser Art von Datenbanktypologien und die Möglichkeit, das insgesamt und überhaupt noch einmal neu aufzurollen, ist, den Platon neu zu lesen und zu sagen, man muss die Wahrheit ursprünglicher denken, man muss die Wahrheit als Aletheia denken, man muss diese Herrschaft der Idee über die Wahrheit umdrehen und die Idee wiederum einer Wahrheit unterwerfen und unterlegen. Und das ist die Aufgabe des postmetaphysischen Denkens. Also, das ist mal im Schnelldurchlaufverfahren der Gedankengang, um den es da geht. Ist Ihnen das alles klar? Dann gehe ich weiter und lasse die Heidegger-Texte selber Ihrer Lektüre, überlasse die Ihrer Lektüre. Hier haben Sie den Wesenswandel der Wahrheit. Hier haben Sie dieses Zitat. Es gründet sich auf den ungesagten Vorgang des Herrwerdens der Idee über die Aletheia. Da haben Sie dann auch die Orthotes. Das können Sie sich extra sozusagen ansehen. Ich komme in der letzten Zeit, die mir jetzt hier noch bleibt, komme ich auf den Humanismusbrief zurück, auf den zweiten Text, weil ich den sozusagen noch doch mal kurz zumindest reinnehmen will. Aber vielleicht, um den einzuleiten, ist es doch noch sinnvoll, hier auf den Text zu gehen, wo das Ganze, wo das Ding noch ein bisschen zugänglicher ist, wo, ja, hier. Das ist noch ein Text aus Platons Lehre von der Wahrheit, der die Themen, um die es hier geht, philosophiegeschichtlich und im Zusammenhang mit Bildung ein bisschen plastischer macht. Also wie geht Heidegger an die platonischen Formulierungen heran? Wenn nun aber schon innerhalb der Höhle die Wegwendung des Blickes von den Schatten hin zum Feuerschein und zu den darin sich zeigenden Dingen schwierig ist und sogar misslingt, dann verlangt vollends das Freiwerden im Freien außerhalb der Höhle die höchste Geduld und Anstrengung. Die Befreiung ergibt sich nicht schon aus der Loslösung der Fesseln und besteht nicht in der Zügellosigkeit, sondern beginnt erst als die stetige Eingewöhnung in das Festmachen des Blicks auf die festen Grenzen der in ihrem Aussehen feststehenden Dinge. Das ist doch vielleicht im Rahmen dessen, was ich Ihnen heute gesagt habe, gut noch in Erinnerung zu rufen, weil, wie soll ich mal sagen, das hat sozusagen auch faustdick hinter den Ohren, worum es da geht. Sie müssen sich sozusagen wiederum in Erinnerung rufen, dass dieser Bildungs- und Erziehungsprozess durch das Moment der Befreiung von den Fesseln in eine vernunftgeleitete Selbstbestimmung der zu bildenden Personen quasi ein zentrales Motiv der Aufklärung gewesen ist. Und worum es und was der Heidegger hier macht, als allererstes sozusagen so unterschwellig, dass man es kaum merkt, ist, dass er diesen zentralen Prozess, dieses Geschehen der Aufklärung, das darin besteht, wenn Sie das mit der Vernunft sich jetzt noch vor Augen führen, man bricht aus der Befangenheit auf die Sinnenwelt und mit Hilfe des Höhlengleichnisses wird man darauf gebracht, dass es eine Welt der Vernunft gibt, in der das Gute herrscht und in der man sich selbst bestimmen kann. Und was macht Heidegger daraus? An der Stelle sagt er, naja, wenn wir frei sind von diesen Fesseln der Sinnlichkeit, in die Welt der Vernunft gekommen, musst nicht glauben, dass es da schon gut weitergeht, sondern diese Freiheit, die droht die Zügellosigkeit. Wie kommt hier die Zügellosigkeit in die Interpretation des Höhlengleichnisses? Die Antwort ist einfach die, das ist die Kritik des westlichen Aufklärungsgedankens, die Heidegger hat. Das ist der Zug in seinem Denken, der auf das antiaufklärerische, völkische, sozusagen geschichtsverbundene, nicht rationalistische geht. Die Zügellosigkeit, die hier angesprochen ist, die kommt sozusagen aus dem Formenschatz der Kritik des entwurzelten rationalistischen demokratischen Beliebigkeit. Also Leute, die nur mit Hilfe von Verstandeskategorien sich befreien von irgendwas, indem sie glauben, ihre Fesseln abzuwerfen und sich es befreien zu ihrer Vernunft, das ist in Wirklichkeit Beliebigkeit und Willkürlichkeit, die Zügellosigkeit droht, wenn man zu viele Leute freisetzt, ja, wenn man die Arbeiter hat, die man von ihren Fesseln befreit, das ist ein bisschen überinterpretiert jetzt, aber nicht ganz, ja, die Arbeiterklasse hat nur ihre Fesseln zu verlieren, ja, das muss man hier mit hineinlesen, die Lösung von den Fesseln, und Nietzsche kann man natürlich dann an der Stelle auch mit reinnehmen. Die Lösung von den Fesseln ist an dieser Stelle auch eine politische, und wenn man die Leuten einfach ihre Fesseln wegnimmt, dann werden sie mitnichten frei, sondern dann werden sie zügellos. Also da, diese raffinierte semantische Verschiebung, dass eine Befreiung von den Fesseln eine Zügellosigkeit ist, die hat es in sich. Und der Grund, warum das hier reinkommt, ist, weil die Idee, die ist einer neuen Zügelung, einer neuen Maßstabsetzung, Maßgeblichkeit. Und die Maßgeblichkeit, die für die gilt, die befreit sind aus der Höhle, damit sie in ihre wirkliche Freiheit hineinkommen, das ist das, was hier steht, als das Festmachen des Blicks auf die festen Grenzen der in ihrem Aussehen feststehenden Dinge. Also was er hier als Interpretation von Platons Höhlengleichnis und als Interpretation der Formenwelt von Platon anbietet, ist genau die Orientierung an die höheren Formen, an die Formen der Ideenwelt. Und diese höheren Formen, das ist dasjenige, was die Noesis, die Vernunft von Platon erschließt. Und das ist gleichzeitig, das ist sozusagen die Logik von dem, was ich Ihnen heute darstelle, diese Formung der Verstandes-, vernunftmäßig zugänglichen Welt ist gleichzeitig das, was die Bildungsideale definiert, wohin die Bildung unterwegs sein soll. Bildung ist unterwegs, da in die Kompetenz, gebildet werden wir, indem wir kompetent werden, nicht zügellos, willkürlich mit unserer Freiheit umzugehen, sondern uns zu orientieren an den Gestalten der Welt, die wir vorfinden. Und die Bildung in diesem Sinne gedacht, ist von daher ein Prozess innerhalb einer gestalteten Welt, in einer Welt, die massiv und primär gestaltet ist und ein Anverwandeln dieser Gestaltung. Und wenn es nun so ist, dass man diese Gestaltung selber in Frage stellen muss und möchte, mit dem Motiv, das ich Ihnen gesagt habe, dass nämlich die Gestalten, mit denen wir hier konfrontiert werden, diese Gestalten selber was Gewordenes sind, etwas, was aus einer Seinsgeschichte, sagt Heidegger, nehmen Sie es einfach nur so als Terminus jetzt hin, entstanden ist, dann sind sie konfrontiert mit einer Dekonstruktion. Das ist ein Wort, das von Derrida stammt, aber das er auch eins zu eins praktisch von Heidegger übernommen hat, mit einer Dekonstruktion des Bildungsbegriffes. Bildung als sich anverwandeln einem solchen Urbild wird an dieser Stelle selber problematisch. Und hier sagt er eben schon ganz am Anfang, dass das etwas mit Wahrheit zu tun hat und dass die Wahrheit an dieser Stelle eine neue Funktion zu übernehmen hat. Ich bin jetzt dann doch nicht zum Humanismusbrief gekommen. Ich will Ihnen an der Stelle nur das eine sagen. Das ist ein bisschen ich würde sagen, testen Sie es mal. Das ist ein bisschen der Bericht einer Selbsterfahrung. Es ist schon recht lange her, dass ich den Humanismusbrief das vorletzte Mal gelesen habe. Ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung für diese Vorlesung das dann mittlerweile durchgeschaut. Wichtig ist von der Logik her dessen, was ich Ihnen gesagt habe, am Ende diese Explikation davon, dass der Wandel des Wesens der Wahrheit zu tun hat mit einer Etablierung von Technik und dass die Aufgabe darin besteht, die Technik zu überwinden, aber nicht um der Bildung wieder eine neue Chance zu geben, sondern um ein neues Denken zu starten. Das ist die allgemeine Logik diesbezüglich. Aber was mich einfach getroffen hat beim wiederum Hernehmen dieses Textes, ist sozusagen die schlichte Eindrücklichkeit dieser ersten Passagen da. Ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich habe hier Absätze reingemacht, die eigentlich nicht reingehören zur Lesbarkeit. Es ist ein nicht im Absätze gegliederter, zwei Seiten langer Text, der eine Form, ich bin selten einer von denen, die mit Heideggers Sprachstrategien sehr glücklich sind, aber was er hier macht, er ist einfach blendend. Im doppelten Sinn, insofern bin ich, also es ist einfach blendend. Ich würde sogar sagen, es ist großartig. Es ist unter anderem großartig. Und probieren Sie es mal selber, nehmen sich ein bisschen Zeit, nehmen sich 10 Minuten Zeit, um das mal anzuschauen. Das ist etwas, was Sie Satz für Satz komplett simpel verstehen können. Das hat ein Sprachniveau vom Traktat. Ja? Also an der Stelle hat er denselben Effekt wie der Traktat. Sehr, sehr anders natürlich, aber der Effekt, den ich für einen der großartigsten Effekte halte, den man in der Philosophie haben kann, nämlich Sätze zu formulieren, die völlig einfach und für jede Person verstehbar sind und die gleichzeitig sich verbinden mit dem Wissen davon, dass man nichts versteht, obwohl man alles an dieser Stelle verstehen kann. Und Philosophie besteht dann darin, den Weg auszubuchstabieren zwischen dem, was jeder versteht, der das liest, und dem, was an der Stelle alles drinnen steckt. Es würde mich freuen, wenn Sie das einmal ausprobieren und vielleicht in der Diskussionsseite, die es dazu gibt. Sie müssen da nur hier auf Diskussion klicken und da was reinschreiben, wenn Sie angemeldet sind, dazu was anzumerken. Ich danke Ihnen.